Mein Herz ist so voll. Wir sind ein beneidenswertes Volk. Wir haben so viel Gutes bekommen in diesen Tagen. Und letztendlich hängt das von dem ab, der hier anwesend ist, gegenwärtig ist, Jesus selbst. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du absolut treu bist. Und das Gebet am Anfang dieser Tage gilt jetzt. Sprich du, Herr. Ich höre. Amen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaub an mich. Es kommt aus Johannes 14, Vers 1. Aber man muss die umliegende Verse eben lesen, damit man das versteht, was Jesus hier meinte. Und ich möchte diese Stelle vorlesen aus Johannes 13, ab Vers 36. Eine bekannte Stelle. Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir dieses Mal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt dieses Mal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. In der damaligen Zeit der Bräutigam nach der Verlobung, nachdem dieses Bund schon geschlossen war, ging nach Hause und er hat ein Zuhause für seine Braut vorbereitet und in der Regel angeschlossen an sein Vatershaus. Das ist das Bild hier. Und Jesus sagt: Ich gehe hin und bereite eine Wohnung für uns ganz persönlich. Und derjenige, der das Ende schon vom Anfang sieht, hat das im Voraus gesagt und gesehen. Was bedeutet das für uns? An der Bibelschule Bodensee in der Regel, weil es so viele Nordamerikaner gibt, wir schauen das Endspiel der NFL Football an. Findet im Januar, Februar statt. Einige Jungs sind sehr heiß drauf. In der Vergangenheit mussten wir das so machen, wir mussten jemanden nach Hause anrufen und sagen, bitte das Spiel auf Videokassette aufnehmen und dann schick's uns. Und in der Zwischenzeit haben wir uns ein Bund unter uns abgemacht und wir sagten, keine Zeitung lesen, nicht mit jemandem zu Hause sprechen. Wir wollen das Spiel anschauen auf Videokassette, als ob es live wäre. Ist doch eine Bibelschule, würde man erwarten, dass jeder sein Wort hält. Stell euch mal das vor. Wir kamen, die Kassette kam an und wir haben mit hoher Erwartungen das Spiel angeschaut und einige haben tatsächlich das Ergebnis gewusst, die Heinis. Und sie saßen da und währenddem einige gejubelt haben, aber für die falsche Mannschaft, für die Verlierer, haben sie innerlich geschmunzelt und sagten: Mensch, seid ihr die Deppen. Ich weiß ganz genau, wie das ausgeht. Und sie saßen mit einer Gelassenheit drin, auch als es manchmal hoffnungslos für ihre eigene Mannschaft aussah. Und so etwas Ähnliches gibt uns Jesus hier. Er sagte, Ich sage euch jetzt, damit ihr wisst, wie der Ausgang ist. Ich gehe hin und bereite eine Wohnung für uns. Und eines Tages komme ich und ich hole euch. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass er das im Voraus gesagt hatte. Denn dazwischen, es sieht ab und zu mal ganz schön hoffnungslos aus. Denn das, was davor kommt, diese Aussage, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, das war diese Begegnung mit Petrus. Petrus war 3 Jahre in der Bibelschule mit Jesus, beste Bibelschule, die es gab. Und es heißt an einer Stelle in Lukas 22, 24, am Ende der Bibelschule, da haben die Jünger sich gestritten, wer für den Größte zu halten sei. Und ich kann mir gut vorstellen, Petrus, seine Stimme könnte man gut hören. Der hatte eine große Klappe und war ziemlich von sich überzeugt. Und er kommt und sagt, Jesus, ich lasse mein Leben für dich. Und man hätte gedacht, Jesus wäre voller Freude und meinte, endlich mal meint jemand es ernst mit mir. Danke schön, Petrus. Er hat es nicht gemacht. Er hat gesagt, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er gießt ein Eimer voll kaltes Wasser über seine Begeisterung und Überzeugung von sich. Und er hat schon im Voraus gesagt, das klappt nicht, Petrus. Nicht du sollst das nicht, sondern du kannst das nicht. Du bist noch nicht dazu fähig. Kurz nachdem ich mich bekehrt habe, ich dachte, weil Jesus so viel für mich am Kreuz getan hatte, das Allerwenigste, was ich ihm schuldete, war ein gerechtes Leben, ein gottesfürchtiges, gottgefälliges Leben. Aber wie ich gestern Abend gesagt habe, es hat nicht geklappt. Ich war immer wieder versucht und hin und her gezogen und oft hat das nicht geklappt und ich war manchmal so verzweifelt, ich dachte, es wird nie klappen und warum soll ich das nochmals versuchen? Aber da kam der Jugendleiter, der sagte, Peter, wir haben eine Freizeit im Herbst, melde dich an. Habe ich gemacht. Der sagte, es gibt eine Band, einen Redner, junge Menschen, auch Mädchen dabei und melde dich an. Habe ich gemacht und war super Zeit. Am Ende der Freizeit gab es eine evangelistische Botschaft. Wenn du Jesus niemals aufgenommen hast, komm heute Abend und nimm ihn als dein Herr und Heiland auf. Das habe ich gemacht. Aber dazu hat er oft gesagt, und wenn du nicht für Jesus lebst als Christ, komm und gib dein Leben neu hin. Und in dem Moment habe ich das ernsthaftig gewollt, am Lagerfeuer, auf eine Freizeit. Ich sagte, Jesus, ich gebe mich hin, dieses Mal wird es klappen. Ich ging nach Hause, nachdem die Gefühle weg waren. 3 Wochen später war ich in der Schule und mein Leben als Kind Gottes sah wenig anders aus als meine Freunde, die Jesus überhaupt nicht kannten. Dann heißt es, wir haben eine Skifreizeit, melde dich an, gibt es einen Bandredner, junge Menschen, auch Mädchen, melde dich an. Sagte, mache ich. Tolle Zeit, evangelistische Predigt, habe ich gewusst, das habe ich gemacht. Wenn du nicht für Jesus lebst, das bin ich. Gib dich neu hin, habe ich gemacht. 3 Wochen später war es wieder flach. Ein Jahr gingen wir zu einer Freizeit, da wo ich wiedergeboren wurde. Die Eltern waren so verzweifelt damals. Sie haben gesagt, wir zahlen extra, eine Woche extra für dich, dass du 2-mal hingehst. Und ich kann mich noch erinnern, einmal haben sie gesagt, am Ende der Woche evangelistische Predigt, das Gleiche habe ich gemacht, wenn du nicht für Jesus lebst, ja, das bin ich. Gib dein Leben neu hin. Und dieses Jahr, wenn du es ernst meinst, werf all diese schreckliche Musik im Eimer, wenn du heimgehst. Das habe ich gemacht. Rolling Stones und Beatles und Eric Clapton, Carlos Santana. Schlechteste Entscheidung meines Lebens. Und ich... Aber ganz, ganz heimlich habe ich die Bee Gees behalten. Und dann, es ging immer wieder so, immer wieder diese Achterbahn rauf und runter, rauf und runter. Ich war so frustriert. Ich kam zur Bibelschule 1979 und der erste Gastredner, ich werde das nie in meinem Leben vergessen, er stand da vorne, ich konnte ihn kaum verstehen wegen seinem Akzent, aber diese Aussage werde ich nie vergessen. Er sagte: Junge Leute, ich will, Entschuldigung, die Stimme lässt nach, ich höre mich an wie ein pubertierender Junge hier oben. Der wollte uns sagen Folgendes: Ihr müsst klar verstehen, das Christsein ist nicht schwer, sondern unmöglich. Und ich war dermaßen baff. Ich saß dahin, ich sagte: Unmöglich, ich bin 5000 Meilen geflogen, um diese Gastredner zu hören. Das Christsein ist nicht schwer, sondern unmöglich. Und wenn die Eltern angerufen hätten an dem Abend: Peter, was hast du heute gelernt? Ich habe gelernt, das Christsein ist unmöglich. Ich war baff. Und meine Verwirrung war ein Zeichen dafür, dass ich das Wesen des Christseins noch nicht kapiert habe. Versteht ihr? Ich habe die Gnade Gottes eher als ein Darlehen betrachtet, statt ein Geschenk. Ich wollte eine Gegenleistung geben. Aber ich könnte nicht. Und da lesen wir von Petrus in Lukas 22. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte: In Wahrheit war auch dieser mit ihm. Denn er ist auch ein Galiläer. Und Petrus sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus hat eine Krankheit in seinem Herzen und diese Krankheit steckt in meinem Herzen auch. Das heißt Selbstbetrug. Und es heißt in Galater 6, Vers 3, wer meint, etwas zu sein, wenn er doch nichts ist, betrügt sich selbst. Der hat es noch nicht kapiert. Und die einzige Art und Weise, wobei Petrus diese Lektion lernen könnte von Jesus, war folgendes. Jesus sagte: Ich muss dir Raum geben, auf der Nase zu fallen, damit du mein Wort glaubst. Du kannst das nicht. Es ist manchmal eine harte Schule. Und manche Leute sind so drauf, sobald du sagst, das kannst du nicht, das ist genau die Motivation, die sie brauchen, um zu beweisen, doch, das kann ich. Und so war Petrus. Freunde, du wirst unendlich mehr von deinen Tränen lernen als von deinem Lachen. Und er ging hinaus und er hat genau das getan, was er behauptete, das würde ich nie machen. Hast du jemals diesen Punkt erreicht? Als Kind Gottes, genau das gemacht, wo du gedacht hattest, das würde ich nie im Leben machen. Das kann ein wichtiger Tag sein. als Petrus hinausging und bittere Tränen weinte. Auf eine gewisse Weise war Jesus nicht enttäuscht mit ihm. Jesus hat schon gewusst. Petrus aber war furchtbar mit sich selbst enttäuscht. Und die Tatsache, dass wir diese Selbstverdammnis erleben, ist ein Zeichen dafür, wir haben uns auf unsere Können verlassen. Wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, Peter, was ist, wenn das nicht klappt? Jesus weiß das schon, ich weiß das halt nicht. Und wenn es nicht klappt, sagt Jesus, das weiß ich von dir. Das weiß ich ganz genau von dir. Ich kenne dich durch und durch. Und ich wusste, was ich bekam, als ich dich aufnahm, als meine Braut. Und in diesem Kontext sagte Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Es gibt eine Sorte von Person, für diese Person kann Gott nichts tun. Und das ist die Person, die keine Not in seinem Leben für Jesus spürt. Aber wer mit leeren Händen kommt, der ist bereit für Gnade und die Wirkung Jesu. Gott kann nur das füllen, was leer ist. Und Gottes Geist ist wie Wasser. Gottes Geist als Wasser fließt zum tiefsten Punkt. Da ist der Geist Gottes zu finden. Und die Geschichte mit Petrus war von weitem nicht bis ans Ende gekommen. Ich komme aus Bundesstaat Minnesota. In Minnesota ist es sehr kalt im Winter und sehr warm im Sommer. Und oft, es gibt einen Highway um Minneapolis herum, 494. Ich gehe heim und es ist immer gibt es bei einer Baustelle. Denn durch diese Kälte und Hitze, diese geteerten Straßen, sie gehen kaputt. Und oft bei einer Baustelle, da haben sie ein Schild. Es heißt, caution, men at work. Ich behaupte, das ist manchmal fragwürdig, aber dieses Schild steht da. Denn bei einer Baustelle, da ist ja ein Chaos und manchmal siehst du gar nicht, was das Ende ist. Und manchmal sagen sie, mach einen Umweg herum. Wir werden euch umleiten. Und an diesem Punkt in Petrus sein Leben, da müssen wir ein Schild hängen. Und dieses Schild heißt, Vorsicht, Jesus bei der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig mit diesem Jünger. Euer Herz erschrecke nicht. Wenn ich am Bodensee bin, jetzt geht's wieder. Also die Saft läuft so runter, es ist jetzt verstopft mit meinem Schweiß. Das ist der Wahnsinn. Meine Güte. Ich mach meine lang. Ja, danke. Ich mache meine Langläufe am Bodensee, Obst vom Bodensee natürlich, haben wir viel Anbau bei uns, Obstplantagen und so weiter. Und manchmal im Winter, diese weise, sparsame schwäbische Bauern, sie zerstreuen Gülle. Ist das das richtige Wort? Gülle. Wisst ihr, was ich, sowas habe ich nie im Leben am Goethe-Institut gehört. Mischt, Gülle, wir verstehen uns. Sie zerstreuen das auf dem Acker. Und es ist gutes Training für mich. 200 Meter Luft einhalten, weiterlaufen. Landluft nennen sie das. Ich bin kein Bauer, aber eins weiß ich. Diese Bauern haben es fertiggebracht, etwas aus der Vergangenheit zu nehmen, und zwar was stinkt, und sie bilden damit eine Kultur für zukünftiges Wachstum. Und es, Leute, es gibt Dinge in unserem Leben, die stinken, aber mächtig. Und wenn Gott uns erlöst von diesem Selbstbetrug, Peter, du kannst es nicht aus dir selbst heraus. Da ist ein Werk Jesu vorbereitet in unserem Leben. Er bildet damit eine Kultur, da wo Jesus zur Wirkung kommt. Ich war auf der Schwäbischen Alb einmal und eine Bäuerin kam auf mich zu. Jawohl. Und ihr seid echt gut drauf. Schwester Doro, das mit der Zeit. Also, diese alte Frau kam auf mich zu und sie sagte nach so einer Predigt: Mr. Reed. Und ich kann ihre Sprache nicht aussprechen, aber sie sagte sinngemäß: Haben Sie jemals Martin Luther an der Stelle gehört? Ich sagte, nee, und innerlich dachte ich, aber ich werde diese Aussage bald bekommen. Und sie sagte sogar: Vergiss es nicht. Der Teufels Mist ist Gottes Dünger. Und da habe ich gedacht: Dankeschön, das kann ich kapieren. Der Teufels Mist ist Gottes Dünger. Freunde, das Leben als Kind Gottes ist auf der Basis seines Versprechen mir gegenüber und nicht mein Versprechen Jesus gegenüber. Es war tatsächlich so, dass Petrus erst seine Berufung in dem vollzeitlichen Dienst erst bekam, nachdem er sein Versprechen gebrochen hatte. Erst danach sagte Jesus: Weide meine Lämmer. Denn jetzt weißt du, wovon es abhängt, von mir. Wenn diese Scheinwerfer leuchten sollen, sie können das nur tun, wenn Strom gegenwärtig ist, und zwar in diese Birne. Es ist nicht schwer, ohne Strom zu leuchten, sondern unmöglich. Und ihre einzige Hoffnung ist Strom inwohnend. Und Leute, meine einzige Hoffnung ist Jesus Christus. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Es hängt von ihm ab, von seiner Gegenwart. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu dieser Aussage Jesus: Euer Herz erschrecke nicht, denn letzten Kapitel ist noch nicht geschrieben. Petrus, es geht weiter mit dir. Und das Ende steht schon sicher. Und in Zwischenzeit, da will ich dir in eine Schule bringen, das ist die Schule des Gottvertrauens. Petrus, ich brauche nicht deine Stärke, ich brauche dein Vertrauen. Dein Vertrauen in mir. Und ich brachte dich zu diesem Punkt, wo du an dich selbst gescheitert bist, damit du Vertrauen lernst. Als Amerikaner, ich merke immer wieder diese verschiedenen Aussagen auf Deutsch. Und eine Art und Weise, wobei wir das sagen: Ich verlasse mich auf Jesus oder ich glaube an Jesus. Dieses Wort, ich verlasse mich auf Jesus, beinhaltet verlassen. Das heißt, ich verlasse meine Weisheit. Ich verlasse meine Stärke. Ich verlasse meine Überzeugung in mein Können. Ich verlasse mich. Ich lebe täglich im Bewusstsein, ich kann das nicht, aber doch du kannst, Jesus. Woher weiß ich das? Apostelgeschichte 2,14, Pfingstfest, das erste. Der Heilige Geist kam auf der Gemeinde Jesu, inklusive Petrus. Jesus bewohnte seine Gemeinde, kam und war gegenwärtig in dem Herz und Leben von Petrus. Und es heißt dort, Petrus stand auf und man denkt, bloß den nicht. Wir wissen, was passiert ist, das letzte Mal, als er Zeugnis geben sollte. Aber gerade an dem Punkt, wo er furchtbar versagt hatte, kam Jesus zur Wirkung und hat sich dermaßen verherrlicht, weil Petrus endlich mal kapiert hatte. Jesus ist der Erlöser, nicht ich. Das Ganze hängt von sein Können, sein Wirkung ab. Und 3000 haben sich bekehrt. Nicht schlecht für die erste Predigt. Aber das war Jesus. Und es war Jesu Gegenwart in Petrus, die sowas bewirkt hatte. Petrus hat sich selbst aufgegeben. Ich weiß, ich kann das nicht. Und mein ganzes Leben, meine ganze Person ist von ihm abhängig. Ein anderes Wort, was wir gebrauchen in der deutschen Sprache, um das mit dem Glauben zum Ausdruck zu bringen, es heißt, ich vertraue Jesus. Ich vertraue ihm. Und wie Mr. Joy heute Morgen so schön gesagt hatte, in 2. Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich mag diese Aussage nicht, wag einen Schritt Vertrauen mit Jesus. Als ob Gottvertrauen ein Wagnis ist, als ob ich ein Risiko eingehe. Ich weiß, wie es hier vorne so schön zum Ausdruck gebracht wurde. Ich weiß, es sieht so aus. Aber von Jesus seiner Seite, wir gehen kein Risiko ein, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Denn er kann nichts anderes sein als vertrauenswürdig. Es gibt gewisse Sachen, die Gott allmächtig nicht tun kann. Und eins davon ist, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann immer nur treu sein. Und deswegen, wenn es um Jesu Gegenwart geht, lass uns am Ende dieses Gottesdienstes Gottvertrauen üben. Und ich mag diese Aussage nicht am Ende des Gottesdienstes, am Ende des Gebetsabends: Herr, geh du mit uns in diese Woche hinein. Gut, es ist der letzte Tag, ihr könnt mich rausschmeißen, aber ich mag es nicht, wenn wir Gott irgendwie einladen in unsere Mitte. Er ist da. Wir dürfen sagen, Dankeschön, nicht bitte, Dankeschön. Das ist die Einstellung des Gottvertrauens. Ich danke dir, du gehst mit mir in diese Woche hinein. Du wirst mich niemals verlassen, niemals dich von mir wenden. Ich danke dir, ich danke dir. Mit den Ringen und mit dieser Aussage Jesu: Ich gehe und bereite eine Wohnung für uns. Ist diese Wohnung für dich persönlich bereitet? Eine Beziehung mit Jesus ist wie eine Trauung. Vertrau mich doch. Und Jesus hat eindeutig sein Ja uns gegenüber gegeben. Und weil er ein Gott der Liebe ist, wartet er auf unsere Ja ihm gegenüber. Ja, um ihn aufzunehmen, um wiedergeboren zu werden. Und ja, zum Sagen, heute Jesus, will ich mich auf deine Gegenwart, deine Wirkung verlassen. Was für eine Gelegenheit. Und wir wollen an dieser Stelle ganz kurz still werden. Und vielleicht sogar Jesus vertrauen, ganz neu. 30 Sekunden. Und dann bete ich. Herr Jesus, ich danke dir, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Ich danke dir so sehr, dass du uns dein Ja gegeben hast am Kreuz. Und ich danke dir so sehr, Herr, du bist nicht nur für uns gestorben, sondern du willst einkehren, um in uns gegenwärtig zu sein durch deinen Heiligen Geist. Was für ein Vorrecht, mit dir zu rechnen. Und in die Art und Weise, wie wir Vertrauen üben sollen jetzt. Ich will dir dafür danken, dass Gottvertrauen niemals ein Risiko ist, weil du absolut treu bist. Und wir danken dir dafür. Amen. Wir werden eine Gelegenheit haben, ein Angebot haben, heute Nachmittag genau das zu tun. Eine bestimmte Angelegenheit, wirklich diese, ja, Trauung, diese Beziehung mit Jesus anzufangen. Und ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Lass euch mit Gott versöhnen, wenn das noch nicht passiert ist in deinem Leben. Der Herr segne euch. Dankeschön.
Wenn Gott spricht, dann ist es einfach eine super gute Angewohnheit. Man merkt sich das, man hält es fest. Ich habe zum Beispiel ein Tagebuch, da schreibe ich mir das immer wieder rein. Ihr habt ein Veranstaltungsheft, da gibt es eine leere Seite irgendwo. Und vielleicht ist euch jetzt beim Gottesdienst irgendein Gedanke wichtig geworden. Wir haben jetzt wieder einen Augenblick Stille. Und dann könnt ihr diesen Gedanken festhalten und genießen, dass Gott zu euch sagt,